im deutschen Sportlerkader für die Paralympics. Das sind Olympische Spiele, die durch körperlich behinderte Menschen ausgetragen werden. Gibt es eine Amalia Seydenmeier? Sie rudert. Und diese Amalia, die hat in ihrer Teenagerzeit, als sie ihren Konfirmandenunterricht gehabt hat, mal eine Einladung in eine Jungschar bekommen. Und sie war allgemein religiös erzogen, katholisch religiös. Nun kommt sie dort in diese andere Gemeinde, in diesen Jungscharkreis, und das, was sie dort bewundert hat. Also sie wurde erst einmal sehr liebevoll aufgenommen und begrüßt. Sie sagte, das hat mich nicht verwundert, denn damit hat sie gerechnet, wenn sie eingeladen wird, dass sie dann auch entsprechend freundlich aufgenommen wird. Aber diese Liebe, die sie untereinander hatten, diese Menschen, und das waren ja Jugendliche, die hat sie bewundert. Das war der Anlass, weshalb sie immer wieder neu dorthin gekommen ist und irgendwann sich dann auch bekehrt hat. Wir werden von Menschen beobachtet. Aber, und ihr werdet heute sehen, nicht nur von Menschen. Wir werden auch von den unsichtbaren Welten beobachtet. Nun ist vielleicht bei dem einen und anderen die Frage, inwiefern das überhaupt für uns relevant ist. Der Text aus Epheser, den wir heute durchgehen wollen, beantwortet diese Frage. Nun, Epheser ist ein Buch, das uns über die Reichtümer und Segnungen in Christus, die wir als Gemeinde haben, informiert. Es liegt da, was wir haben. Und diese großartigen Reichtümer und Segnungen, die wir in Christus haben, die von dieser großen Weisheit Gottes sprechen, die müssen bekannt gemacht werden. Und hier habe ich für einige von euch heute eine Aufgabe. Nicht für alle, sondern für einige. Und ich will auch noch sagen, für wen? Ihr kennt das, ihr habt das bestimmt schon mal erlebt, ne? Da sagt ihr allgemein eine Aufgabe, das muss noch gemacht werden, und am Ende fühlt sich keiner dafür verantwortlich. Ja, da sagt die Mutter, der Tisch muss noch abgeräumt werden, und wenn man nicht jemanden bestimmt, der das tut, dann tut sich gar nichts. Denn, so sagt das Sprichwort, die Aufgabe von allen ist die Aufgabe von niemandem. Nun, ich habe heute eine Aufgabe für einige von euch. Der Bibeltext beauftragt nämlich einige von uns zu einer ganz konkreten Aufgabe. Der fordert uns auf, etwas bekannt zu machen. Und zwar Gottes Weisheit. Mach Gottes Weisheit bekannt, so soll der Titel dieser Predigt heute lauten. Und ich lese aus Epheser 3, Verse 8 bis 13. Epheser Kapitel 3, Verse 8 bis 13. Beim letzten Mal ging es um das Geheimnis des Christus. Und Paulus, der diese Verantwortung bekommen hat, diesen ganzen Ratschluss Gottes, all diese Geheimnisse zu verwalten und weiterzutragen und sie vollständig zu verkünden. Vieles von dem, was die Gemeinde betrifft, ganz besonders, dass Juden und Heiden gemeinsam in Christus zu einer neuen Einheit, eine neue Schöpfung werden, war nicht bekannt. Paulus verkündet das. Und nun geht er weiter mit dieser ganzen Thematik und er sagt ab Vers 8, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnisse um euretwillen, die euch eine Ehre sind. Zusammengefasst, und ich will das weiter erläutern, dieser Text beauftragt die Gemeinde, Gottes Weisheit bekannt zu machen. Nun, die erste Hürde für die Aufgabe ist eine Ausbildung. Wenn du etwas bekannt machen sollst, wenn du eine große Aufgabe hast in deinem Leben, musst du dich darauf vorbereiten. Niemand von uns geht in das Berufsleben, ohne vorher angelernt worden zu sein, ohne eine Ausbildung darin zu haben. Wenn du noch nie ein Auto repariert hast, wird dich kein Mechaniker einstellen, ein Auto zu reparieren. Das musst du erst lernen. Und selbst wenn es Dinge sind, wo man sagt, den kann man in 2 Stunden anleiten an einer Maschine und dann kann er das sein Leben lang machen. Er braucht erst einmal eine Anleitung. Und nun beginnen wir mit unserer Aufgabe damit, dass wir uns vorbereiten. Und wo kriegen wir das Lehrmaterial her? Das Lehrmaterial, so wie uns dieser Text, das Verse 8 sagt, das sind die Manuskripte von Paulus. Paulus ist nämlich der Mann, dem Gott so viele seiner Geheimnisse offenbart hat, der so viel tiefer Erkenntnis über den Reichtum des Christus bekommen hat, dass wir von ihm all dieses Wissen bekommen. Er hat es niedergeschrieben, wir haben es in der Bibel. Und Paulus hat viel niedergeschrieben. Nicht nur Paulus allein, auch die anderen Apostel und Propheten, sie haben viel aufgeschrieben. Und das ist unser Lehrmaterial. Das, was Paulus hier sagt, in diesen Versen 8 und 9, ist, dass er nochmal darauf aufmerksam sagt und sagt, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen. Und da spielt er auch seine Vergangenheit an, dass er so stark gegen den christlichen Glauben gekämpft hat. Und dennoch hat Gott ausgerechnet ihn dazu ausersehen, der Apostel der Heiden zu werden. Und er sagt, mir ist diese Gnade, also diese Gabe, dieses Vorrecht von Gott gegeben worden, diesen ausgesprochen unerforschlichen Reichtum des Christus unter den Heiden zu verkündigen. Und noch mehr, unter den Heiden auch alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von Ewigkeiten her in Gott verborgen war. Paulus ist der Mann, der in allumfassender Art und Weise den Ratschluss Gottes vollständig dargelegt hat. Gerade an die Epheser. Der Epheserbrief ist in gewisser Weise eine Zusammenfassung vieler dieser Herrlichkeiten. Aber wir wissen, dass Paulus an die Epheser sagte, in der Apostelgeschichte lesen wir, als er sich von den Ephesern verabschiedet hat, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes dargelegt. Ich habe euch alles gesagt. Und nun befehle ich euch, weiß jemand, wem er die Gemeinde anbefehlt, nachdem er sich verabschiedet und nicht weiß, ob er sich jemals wiedersehen wird? Wenn wir sagen, dem Geist Gottes. Nein. Auch wenn das dahinter stehen mag, dem Wort Gottes. Ich befehle euch dem Wort Gottes an. Und nun steht Paulus hier an die Epheser, schreibt ihnen das Wort Gottes und sagt, mir ist es gegeben, alle darüber zu erleuchten. Auch euch all diese Sachen zu sagen. Und er hat es getan. Er hat den Reichtum des Christus verkündigt. Was sind das für Reichtümer, die wir in Christus haben? Nun, die unerforschlichen Reichtümer des Christus beinhalten all seine Wahrheiten, all seine Segnungen, alles, was Christus ist und hat. Und der Epheserbrief schreibt viel von dem, was wir in Gott, in Christus sind. Gerade das erste Kapitel und auch das zweite Kapitel. Wir sind in Christus auserwählt. Wir sind vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Wir sind Begnadigte. Wir sind solche, die ein Erbteil im Himmel bekommen haben. Wir sind solche, die mit den Auserwählten Gottes, mit den Juden zusammen miterben und mit an den Verheißungen teilhaben können in Christus Jesus. Wir gehören mit dazu. In Christus sind wir gerechtfertigt. In Christus sind wir erst einmal, der wir wirklich sind. Das gehorsame, produktive und glückliche Christenleben, so schreibt John MacArthur, kann nicht abseits des Verständnisses unserer herrlichen Position in Christus geschehen. Kein Christ kann ein wirklich erfülltes Leben als Christ führen, wenn er nicht weiß, wer er in Christus ist und was er in Christus hat. Das Zweite, was Paulus hier schreibt, dass er nicht nur die Reichtümer in Christus verkündigt, sondern auch alle Heiden darüber erleuchtet, über das Geheimnis. Und hier gibt es ein kleines Problem. Wenn ihr in eure Bibeln schaut, in Vers 9, da heißt es in der Schlachterübersetzung und auch in der Luther 12, dass ihr alle darüber erleuchtet, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten Herrn Gott verborgen war. Also er schreibt etwas über eine Gemeinschaft des Geheimnisses. Andere Übersetzungen, so gut wie alle anderen deutschen Übersetzungen und auch die allermeisten englischen Übersetzungen, außer die King James Bibel, übersetzen hier nicht Gemeinschaft, sondern Haushalterschaft oder Verwaltung oder Plan Gottes. Das sind synonyme Worte dafür. Und tatsächlich gibt es in den griechischen Handschriften Unterschiede. Das sind zwei ähnliche Worte. Und nun jetzt sind wir bei dem Thema, das Stefan heute schon angesprochen hat. Das eine wurde in Stein geschrieben, das andere wurde in Papier, auf Papyrus geschrieben. Und es wurde abgeschrieben, und da können sich Fehler einschleichen. Und obwohl 99,99% der Bibel tatsächlich komplett immer identisch abgeschrieben ist, ist das eine der ganz wenigen Stellen, wo wir in den vielen früheren Schriften Unterschiede haben. Und wenn wir das aber ganz genau einmal untersuchen, welche dieser alten Abschriften welches Wort beinhalten, so lässt sich mit fast hundertprozentiger Sicherheit sagen, dort muss das griechische Wort Oikonomia hin, was für Verwaltung oder für Plan, für Haushalterschaft steht. Das ist das eigentliche Wort, das dort hingehört. Das nun so einen kurzen Abschrift, es gibt nur einen einzigen, das war der Erasmus von Rotterdam, der hat bei seiner Zusammenstellung des Textus Receptus sich auf einzelne Handschriften berufen, die aber nicht weder von bester Qualität sind, noch wurden sie jemals von den alten Übersetzungen von damals beachtet. Gut, das ist ein kleiner Ausflug, nur dass es in den Handschriften, die wir haben, tatsächlich Unterschiede geben kann, dass sich das gesamte Wort Gottes dadurch aber in keiner Weise verändert. Also, wenn ihr in der Schlachter 2000 habt, merkt euch, für Gemeinschaft steht dort eigentlich Verwaltung oder Plan Gottes. Und diesen Plan Gottes, der in vielfacher Weise ein Geheimnis bis dahin war und Paulus jetzt davon wusste, das sollte jetzt weitergegeben werden. Und Paulus sagt, ich habe alle darüber erleuchtet. Ich habe die Gnade von Gott bekommen, diesen Auftrag auszuführen, die Menschen darüber zu erleuchten und es ihnen zu sagen. Bevor du also diesen großen Auftrag erfüllen kannst, Gottes Weisheit bekannt zu machen, brauchst du eine Ausbildung. Paulus sagt von sich, er hat darüber erleuchtet, er hat erklärt, er hat den Ratschluss verkündet. Erforsche Gottes Wort, damit du weißt, was Gottes Weisheit ist und was du bekannt zu machen hast. Das wollen wir jetzt uns genauer ansehen in dem zweiten Punkt. Und das ist der Hauptteil, mach Gottes Weisheit bekannt. Das vielleicht wichtigste Wörtchen in diesem Abschnitt und dieser Abschnitt, diese Verse, die würden sehr gut sich mal eignen, um daran zu üben, wie man beobachtet und wie man herausfindet, was für uns heute tatsächlich von Bedeutung ist. Wie dieser Text sagt, was wir tun sollen. Und dafür ist ein kleines Wörtchen von ganz besonderer Bedeutung und das ist das Wort damit. Damit in Vers 10. Paulus verkündet das Ganze nicht einfach nur zu informieren, nicht um nur zu verteidigen, dass er einer der Bevorzugten von Gott ist, der mit dieser Aufgabe betraut wurde, das zu tun. Nein, Paulus hat ein Ziel, eine Absicht, warum er das Ganze weitersagt. Und er sagt, ich verkündige es, ich bringe euch Licht in die ganze Sache, wegen einer Aufgabe, damit etwas passiert. Und in solchen Fällen ist es gut, wenn wir dieses damit erstmal gucken, was soll passieren, was ist also das Verb, das Tu-Wort in diesem ganzen langen, komplizierten Satz, das Haupt-Tu-Wort. Und da lässt sich zweifelsfrei herauslesen, dass das Bekanntmachen ist. Irgendetwas soll bekannt gemacht werden. Man könnte zusammenfassend lesen, dass Paulus sagt, mir ist gegeben, zu verkündigen und zu erleuchten bei allen Heiden, damit bekannt gemacht wird. Also Paulus verkündigt, damit irgendjemand bekannt macht. Irgendetwas bekannt macht. Und nun können wir alle Fragen an diesen Text stellen, alle eine nach der anderen. Was sollen wir bekannt machen? Warum? Wann? Wem? Und wer soll es tun? Gibt es eine besondere Art und Weise, wie wir das machen sollen? Und genau darum wollen wir uns heute kümmern. Denn hier soll bekannt gemacht werden. Nun, das was wir natürlich in erster Linie uns fragen, was sollen wir denn bekannt machen? Und hier steht es, die Weisheit Gottes. Also Paulus ruft hier nicht auf, dass er sagt, ich habe den ganzen Ratschluss, all diese großen Sachen von Gott euch weitergesagt, damit ihr Gott verkündigt oder damit ihr evangelisiert und Menschen sich bekehren. Das sagt er hier an dieser Stelle nicht. Sondern an dieser Stelle ruft er ganz explizit dazu auf, damit Weisheit Gottes bekannt gemacht wird. Durch wen? Wer soll das machen? Durch die Gemeinde. Und das ist, weshalb es für uns heute so von Bedeutung ist. Das ist etwas, wo wir sagen können, aha, bei alledem, was Paulus schreibt, wo wir nicht wissen, ist es für uns heute, ist es nicht, das ist für die Gemeinde. Denn hier nimmt ihr die Gemeinde als etwas, was einen Auftrag hat. So, und wenn du fragst, warum wir Gemeinde gründen, warum wir Gemeinde sind und warum wir als Gemeinde auf der Erde existieren und was unsere Aufgabe als Gemeinde ist, hier ist ein Punkt davon. Mache Gottes Weisheit bekannt. Nun, die Gemeinde existiert nicht einfach nur, um Seelen zu retten. Es mag in unserem Alltag im Vordergrund stehen, dann steht etwas Falsches im Vordergrund. Es mag sich für euch jetzt hart anhören, aber ich bin überzeugt davon, dass unser erster Auftrag nicht ist, Menschen zu retten, Seelen zu retten. Das oberste Ziel der Gemeinde ist, Gott zu verherrlichen. Natürlich können wir sagen, mit der Errettung von Seelen, wenn wir Menschen zu Christus führen, wird die Gemeinde gebaut und Gott wird dadurch verherrlicht. Richtig. Und Seelen retten ist ein sehr hohes und wertvolles Ziel. Aber ein noch höheres ist, Gott zu verherrlichen. Wir können davon ausgehen, wenn wir einmal ganz uns von außen betrachten wollen, warum Gott dieses ganze Werk, die Erschaffung des Universums, die ganze Geschichte, die er mit den Menschen macht, warum er das Ganze tut. Es hat ein oberstes Ziel zur Verherrlichung seines Namens. Alles, was passiert. Und in speziell diesem Text sagt Paulus, dass diese Verherrlichung Gottes eben auch dadurch passiert, dass wir Gottes Weisheit bekannt machen. Das ganz Interessante, was hier aber steht, ist, dass Paulus nicht sagt, und das wäre vielleicht die nächste Frage, die wir stellen könnten, wem sollen wir es denn bekannt machen? Nun mag vielleicht jeder sagen, na, logisch, wem sollst du wohl Gottes Weisheit bekannt machen? Den Menschen um dich herum? Nein, ja. Also, sicherlich ja, aber der Text hier sagt nicht, dass wir das Menschen bekannt machen sollen. Natürlich weiß ich, dass wir die ganze Bibel betrachten sollen und das auch in der Bibel heißt, dass wir den Menschen Gottes Wort weiter verkündigen. Ohne Frage. Aber dieser Text hier sagt, dass wir der Engelwelt Gottes Weisheit bekannt machen sollen. Schaut euch diese Worte an und ich möchte hier jetzt ein bisschen langsamer werden, damit ihr nicht einfach nur schluckt, was ich sage, sondern wirklich eine Bibel lest und wenn ihr das dann nach 10 Jahren lest, wieder sagen könnt, ah ja, genau, das war es. Hier steht, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten durch die Gemeinde die Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Also Gottes Weisheit soll bekannt gemacht werden durch die Gemeinde den Fürstentümern und Gewalten. Und wer sind denn Fürstentümer und Gewalten? Dafür müssen wir diese Worte einmal studieren. Das bedeutet, du nimmst dieses Wort Fürstentümer, schaust es im Griechischen nach oder du hast eine Bibel, die ein Zahl für dieses Wort hat. Es gibt eine Elberfelder Übersetzung, eine Bibel, eine Art Studienbibel, nicht mit erklärenden Kommentaren, sondern mit solchen Zahlen für jedes Wort. Es ist mir entfallen, wie das heißt. Vielleicht fällt es jemandem ein. Strong-Nummern, genau, das sind die Strong-Nummern. Es gibt viele Apps, die das auch haben. Und diese Strong-Nummer sagt, das ist das und das Wort. Und dann kann man gucken, viele Programme sagen, das gibt mir mal alle Worte oder in einer Konkordanz. Sehr gut, in einer Konkordanz, die das hergibt, einmal gucken und sagen, ich will dieses Wort in allen Bibelstellen untersuchen im Neuen Testament, das ist ja griechisches Wort, also können wir das Alte Testament erstmal, brauchen wir da nicht beachten, und schauen, wo es erwähnt wird. Nun, da ich jetzt nicht die Zeit habe, euch durch all diese Bibeltexte zu führen, möchte ich einen Beispieltext erwähnen und euch bitten, all das andere dann auch mir einfach zu glauben oder noch besser wäre, zu Hause zu überprüfen. Und wir nehmen jetzt einmal diese Worte, hier steht Gewalten und Fürstentümern. Und nun schaut mal in Epheser 6, Vers 12. Und dort sind diese beiden Worte, die sind im Deutschen teilweise etwas anders übersetzt, je nachdem, welche Übersetzung ihr habt, also nicht genau die gleichen Worte, also im Griechischen sind es die gleichen Worte. Und da schreibt Paulus, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Er benutzt hier also viele Worte für verschiedene Herrschaftsbereiche und Rangordnungen von den Engeln und sagt, das sind die Unsichtbaren in der himmlischen Welt, gegen die wir kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, das ist also nicht Menschen. Und hier heißt es jetzt, diesen Fürstentümern und Gewalten sollen wir Gottes Weisheit bekannt machen. Ist von euch irgendjemand schon mal auf die Idee gekommen, einem Menschen, seinem Nachbarn, etwas von Gott zu erzählen? Ich gehe davon aus. Aber ist irgendjemand auf die Idee gekommen, den Engeln mal was von Gott zu erzählen und Dämonen? Nein. Okay, wir beobachten weiter in diesem Text ganz genau. Dort heißt es ja auch nicht erzählen ihnen etwas von Gottes Weisheit, sondern was steht dort? Es soll bekannt gemacht werden. Und bekannt machen tut man eben nicht nur durch Worte. Nein, ich habe nichts dagegen, wenn ihr euch in euer Zimmer hinsetzt und sagt, all ihr Wesen, die ich nicht sehe, hört zu. Und dann predigt ihr ihnen. Das ist gut. Das ist nicht verkehrt. Aber das ist nicht der Auftrag, der hier steht. Ja, hier geht es um etwas anderes tatsächlich. Darüber wollen wir uns dann auch unterhalten. Noch eine Sache, die ich klären muss. Wenn wir jetzt fragen, sind diese Gewalten und Fürstentümer, also die sich jetzt auf Engelwesen beziehen. Man muss aber sagen, diese Worte werden auch für menschliche Regierungen benutzt. Ja? Also es ist nicht nur so, dass sie für Engelwesen genutzt werden, sondern auch für menschliche Regierungen werden sie auch genutzt in der Bibel. Und was wir auch feststellen können, sie werden vielfach auch für die guten Gottesengel genutzt. Also es geht nicht einfach nur darum, dass wir den Dämonen versuchen, etwas klarzumachen. Es geht einfach darum, unser Leben als Gemeinde wird von den unsichtbaren Mächten, von Gottes Engeln und von den Satansengeln beobachtet. Und dessen sollten wir uns bewusst sein. Und mit dem, was wir tun, mit dem, was wir reden, machen wir etwas bekannt. Und auch mit dem, was Gott an uns tut, geschieht etwas, ein Bekanntmachen. Ich möchte an einen Vers erinnern in Hebräer 1,6. Das ist ein Zitat aus Psalm 97, Vers 7. Und das ist da, weil das ein alttestamentliches Zitat ist, können wir daraus sehen, dass es Gott schon von jeher geplant hat, dass es schon im Alten Testament bekannt war, dass Gott das Bekanntmachen seiner Weisheit in Engelswelten tatsächlich schon damals gewollt hat. Es ist nicht jetzt ein Nebenprodukt. Und zwar heißt es in Hebräer 1,6, und wenn er, also Gott, den Erstgeborenen, Jesus Christus, wiederum in die Welt einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Und dieser Text hier in Epheser sagt uns, Vers 11, dass das Ganze, dieser Plan Gottes, dass durch die Gemeinde die Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, den Engelwelten, dass das nach dem Vorsatz der Ewigkeiten gemacht wurde schon. Mit anderen Worten, Gott hat schon vor allen Zeitaltern beschlossen, dass seine unsichtbaren, also für uns unsichtbaren Engel, die er geschaffen hat, die ihn anbeten, die ihm dienen, seine Weisheit eines Tages durch die Gemeinde erfahren werden. Diesen Beschluss hat er in Jesus Christus gefasst. Seit jeher. Und ich möchte einmal etwas mehr über diese ganzen Engelwelten berichten und was sonst die Bibel über die Engel sagt. Dieses Thema ist für uns im Allgemeinen relativ neu und fremd. Doch für mich bedeutete es viel Nachforschen. Wenn Gott also durch die Psalmisten schon gesagt hat, ich will, dass die Engel, all diese, der Zusammenhang dort ist Götzen, Wort für Götter, und es gibt ja nicht viele Götter. Wenn die Menschen andere Götter anbeten, beten sie eigentlich nichts anderes als Dämonen an. Und Gott sagt, sie sollen meinen Christus, den Gott, Jesus, den Sohn Gottes, anbeten. Sie werden ihn noch eines Tages anbeten, wenn das Reich Gottes anbricht. Und in der Gemeinde sind viele geistliche Aspekte des Reiches Gottes bereits angebrochen. Und unter anderem dieses, dass die Engel etwas sehen. Seit der Erschaffung der Menschen beobachten Engel, was Gott tut und was er vorhat. Und sie sind sehr neugierig. Sie verfolgten mit Spannung die Offenbarung, die Gott den Menschen gegeben hat. Denn die Engel sind nicht allwissend. Und sie wussten nicht schon immer, was Gott wollte. Und sie wissen vieles nicht. Es ist zwar so, dass Gott den Menschen Offenbarungen oft durch Engel gegeben hat. Das heißt, er sagte den Engeln, den Boten, sag meinem Knecht so und so das und das. Und dann sagte der Engel es ihm. Das könnt ihr euch sicherlich noch alle von Daniel erinnern. Er hat in seinen Visionen Engel gesehen, die ihm vieles erklärten. Aber in diesen Visionen können wir auch immer wieder ein Gespräch zwischen Engel und Gott feststellen, dass die Engel Gott fragen, wann wird das sein? Oder wie ist es damit? Und auch Daniel stellt solche Fragen. Und wir sehen, die Engel wissen vieles nicht. Und viele Dinge, die für uns, für die Menschen unbekannt sind und auch früher unbekannt waren, als die ganze Offenbarung Gottes noch nicht vorlag, waren auch für die Engel unbekannt. Und jetzt achtet mal auf einen Vers aus Petrus, in 1. Petrus Kapitel 10. Und das ist jetzt ein wichtiger Vers in diesem ganzen Zusammenhang, wenn wir die Engel jetzt mit in die gesamte Planung Gottes mit hineinnehmen. Die Engel, die vor Gott sind, ihn dienen, ihn anbeten und es bei weitem besser tun können als wir. Es heißt in 1. Petrus 1, Kapitel 1, Verse 10 bis 12, wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht. Und Petrus sagt dann weiter, sie haben vieles nicht gewusst. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutet, der die für die Christus bestimmte Leiden und die darauf folgende Herrlichkeit zuvor bezeugte. Ihnen, also den Propheten, wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienen mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben. Also bei den Ephesern war es durch Paulus, im Heiligen Geist, vor dem Himmel, der vom Himmel gesandt wurde, Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Die alttestamentlichen Propheten haben Fragen gehabt, viele Fragen. Und Petrus erinnert seine Leser daran und sagt, sie wussten vieles nicht. Sie wussten oft nur, sie dienen uns damit, in der Zeit, in der das passieren wird. Aber ihre Fragen waren nicht beantwortet. Und dann sagt er, dass auch die Engel begehrten, in diese Dinge hineinzuschauen. Und sie wussten es nicht. Die Engel konnten Gottes Macht in der Schöpfung sehen. Sie konnten Gottes Zorn am Berg Sinai sehen. Und sie konnten dann Gottes Liebe auf Golgatha sehen. Sie sahen doch schon immer Gottes Liebe. Sie lebten mit ihm zusammen. Zumindest die nicht abgefallen waren. Aber auf Golgatha sahen sie die Liebe Gottes in einem ganz anderen Licht. Aber über all dem sahen sie Gottes vielfältige Weisheit durch die Gemeinde. Sie sahen, wie Gott Juden und Heiden, geringe und bedeutungsvolle Menschen, Frauen und Männer zu einer neuen Schöpfung, zu einer geistlichen Einheit machte, wie er den Messias mit seinen Mördern durch das Kreuz, an dem er ermordet wurde, zu einer neuen Einheit machte. Christus das Haupt und die vielen unterschiedlichsten begnadeten Sünder der Leib. Das sahen sie in der Gemeinde. Und Engel staunten und beteten an. Paulus selbst scheint mit der Beobachtung durch die Engel gelebt zu haben. Er sagt an einer Stelle, wo er an die Korinther schreibt und sein Apostelamt verteidigt, und die Korinther, die hielten sich für reich und für weit fortgeschritten, und er wird da ironisch und sagt, ach, wenn ihr doch aber wenigstens wirklich die Herrschaft schon erreicht hättet. Und dann sagt er am Schluss dieses Abschnittes, es scheint mir nämlich, dass Gott uns Aposteln als die Letzten hinstellt, gleichsam zum Tode bestimmt, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wenn er sagt, wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, dann meint er da auch die Engel mit hinein. Also er war sich dieser Beobachtung durch die Engel bewusst. Oder er spricht von dem Geheimnis der Gottesfurcht in 1. Timotheus 3,16. Er schreibt dazu, Gott ist offenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in der Herrlichkeit. Er macht den Timotheus aufmerksam, das ist von den Engeln gesehen worden. Es ist bedeutsam, dass die Welten, mit denen wir sonst nichts zu tun haben oder nicht bewusst, dass sie dabei sind und beobachten. Sie gucken und sie sehen in der Gemeinde etwas, was Gott tut, was so einmalig und gewaltig ist, eine so neue Schöpfung. Das ist gewaltig. Die Engel achten auch auf die Leitung und den Umgang mit Leitern in der Gemeinde. Paulus weist Timotheus an, wie er mit Ältesten einer Gemeinde umgehen soll. Und da sagt er unter anderem: Ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du dies ohne Vorurteil befolgst und nichts aus Zuneigung tust. Also die Engel werden sozusagen als Zeugen herbeigerufen, um den Timotheus aufzufordern, es wirklich ganz gewissenhaft zu befolgen. Engel freuen sich über jeden Sünder, der Buße tut, sagt Jesus uns. Sie sind mit Emotionen daran beteiligt, wie Gott Gemeinde baut. Sie sehen aber nicht nur die Erlösung der Sünder, sie sehen jederzeit das Angesicht des Vaters, bereit, seine Befehle zu befolgen, um ihn zu ehren und der Gemeinde zu dienen. Die Engel achten auch darauf, wie Menschen in der Gemeinde miteinander umgehen und wie Mann und Frau miteinander umgehen, wie sie die Prinzipien Gottes in der Ehe befolgen. Denn es heißt für uns alle dieses bekannte Kapitel 1. Korinther 11, Vers 10, wo es um die Kopfbedeckung geht. Und da wird unter anderem von Paulus darauf aufmerksam gemacht an die Korinther, dass sie es auch um der Engel willen tun sollen, eine Macht auf ihrem Haupt tragen. Also die Engel beobachten uns und sie beobachten, ob sich eine Frau ihrem Mann unterordnet oder ob der Mann seine Aufgabe entsprechend tut oder nicht. Nun, ich weiß, das ist die Frage, müssen wir jetzt alle eine Kopfbedeckung beim Beten und Weissagen haben, ja oder nein? Und ihr wisst, dass wir das in unserer Gemeinde so geregelt haben, dass das jeder Fraus und jedermanns Gewissensfreiheit ist. Wobei in einer Familie, wo der Mann gläubig ist, der Mann diese Entscheidung zu fällen hat. Nicht über den Kopf der Frau hinweg, aber die Frau sollte ihren Mann fragen. Das ist eine andere Sache. Fakt ist aber, die Engel schauen, wie ihr Mann und Frau miteinander umgeht. Und die Engel können nicht in unser Herz hineinschauen. Sie können nicht unsere Gedanken lesen. Zumindest haben wir in der Bibel keinen Anhalt dafür, dass wir von all den Engeln sagen könnten, sie können unsere Gedanken lesen und in unser Herz hineinschauen. Also sehen sie von außen. Und unser äußeres Erscheinungsbild ist auch für die Engelwelten, so können wir daraus schließen, eine bedeutsame Sache. Und sicherlich fällt hier sehr vieles hinein, aber ich denke, die Engel werden, das ist jetzt ein bisschen, das kann ich euch nicht alles mit Bibelstellen belegen, meine Vermutung, dass die Engel sehr gut interpretieren werden. Sie werden an unserem Gesicht ablesen können, sie sind da und unsichtbar, und sie werden sehen können, was wir tun, wie unser Gesicht ist. Sie werden also sehen, ob wir wütend oder zornig oder glücklich sind. Davon gehe ich aus, aber wir haben keinen Anhalt in der Bibel, dass sie tatsächlich unsere Gedanken lesen können. Beim Teufel könnte man die eine oder andere Bibelstelle vielleicht auch mal anders deuten, aber ich glaube auch, dass der Teufel nicht unsere Gedanken lesen kann, wie Gott es tut. Dass Gott unser Denken schon im Voraus kennt. Wir werden beobachtet. Wir sind aufgefordert, Gottes Weisheit bekannt zu machen. Was ich interessant fand, der Hebräerbriefschreiber schreibt in einem Zusammenhang, wo er sagt, dass wir nicht zu diesem Berg Sinai gekommen sind, sondern dass wir zu dem Berg Zion gekommen sind, dieses himmlische Jerusalem, dass wir zu dem Versammlungsfest, zu der Gemeinde, zu den Erstgeborenen gekommen sind, zu Gott, dem Richter und zu Jesus Christus, dem Mittler. Und mitten in dieser Aufzählung, wo wir hingekommen sind, sagt er auch, und ihr seid zu Zehntausenden von Engeln gekommen. Jesus tauscht sich mit dem Engel auch über uns aus. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Es heißt nämlich in Lukas 12, 8 bis 9, das sagt Jesus den Menschen, wer mich bekennt vor den Menschen, dem werde ich auch bekennen vor den Engeln. Und wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen vor den Engeln Gottes. Ähnlich in Offenbarung 3, 5, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und ich werde seinen Namen bekennen vor meinen Vater und vor seinen Engeln. Und wenn Jesus einmal wiederkommen wird und seine Macht offenbaren, dann wird er das mit den Engeln tun, wenn er auf den Ölberg wiederkommt. Man könnte eine Illustration für diese Bibelstelle nehmen. Ich nehme sie von MacArthur und er in seinem Kommentar zu diesen Stellen schreibt ja, diese Illustration im Klassenraum von Gottes Universum ist Gott der Lehrer. Die Engel sind die Schüler. Die Gemeinde ist die Illustration, also das Anschauungsmaterial. Und das Fach ist die vielfältige Weisheit Gottes. Wer Gemeinde ist, hat einen Auftrag. Er ist Anschauungsmaterial für das, was Gott den Engeln in der Engelswelt sagt. Das ist meine vielfältige Weisheit. Das hätte keiner gedacht, dass Gott so den Ratschluss offenbaren und durchführen würde. Dass am Ende das Tun des Menschen nicht nur seine Gnade, sondern auch, dass er Menschen vereint in eine Einheit, in eine neue Schöpfung in Christus. Dass er aus Juden und Heiden eine Gemeinde macht. Die Gemeinde von Anfang an, als Gott begann, Pläne zu machen, nach seinem Vorsatz, nach seiner eigenen Bestimmung, hat er gesagt, es soll diese Gemeinde geben, daraufhin wird es hinauslaufen und dann will ich meine ganze Vielfalt der Weisheit an genau dieser Gemeinde offenbaren. Und das wird die Welt sehen und das werden vor allem die himmlischen Wesen sehen. Nun, die Aufgabe ist groß. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Zuversicht. Eine Ermutigung. Punkt 3. In Vers 12 heißt es, dass wir in Jesus Christus die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Wir haben Zugang zum Vater. Wir haben Zugang zu Gott, wie Menschen ihn vorher nie gehabt haben. Und die Engel wussten, dass diese Menschen keinen Zugang zu Gott haben. Es braucht einen Mittler. Sie wussten wohl, dass es diesen Mittler, den Christus, geben soll. Sie wussten von Anfang an, als Gott Adam und Eva sagte, es wird ein Nachkomme kommen, der den Satan zerstören wird. Wussten sie, es wird das Lamm Gottes wird kommen, um für die Menschen zu sterben. So viel konnten die aus der Bibel lesen. Ich glaube, die waren besser im Deuten der Bibel als die Menschen. Sowohl die Dämonen als auch die guten Engel. Was sie nie geahnt haben, war die Tatsache, dass Menschen selber ohne direkten Vermittler, weil sie in Christus sind, weil sie jetzt plötzlich, werden sie plötzlich zu Brüdern dieses Christus und haben in Christus direkten Zugang zu Gott, zum Vater, ohne Mittler, ohne Hohepriester, ohne einen Mose, ohne einen Messias. Nein, nicht ganz ohne Messias. In den Messias. Sie müssen nicht extra zu dem Messias kommen und den Messias bitten, vermittle uns und leg ein Wort bei deinem Vater Gott ein. Wir können heute freimütig, direkt den Zugang zum Vater nehmen, weil wir in Christus sind und plötzlich seine Kinder, nicht nur sein Geschöpf, seine Kinder. Ich bin mir sicher, kein einziger dieser Engel ist auch nur jemals auf die Idee gekommen, dass Gott den Menschen so hoch erheben wird in der Gemeinde. Und umso ermutiger dieser Aufruf von Paulus: Wir haben diese Freimütigkeit. Wir haben dieses Zusammensein mit Gott. Ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündet. Alle Reichtümer, die ihr in Christus habt, habe ich euch verkündet. Ihr wisst, wer ihr seid. Ihr wisst, was das heißt, so zu leben. Und euer Leben, euer ganzes Sein macht den Engeln im Himmel oder auch meinetwegen den Engeln in diesen irdischen Lüften hier, die wir nicht sehen, Gottes Weisheit bekannt. Ihr seid das Anschauungsmaterial. Im Klartext, um es anders auszudrücken: Lass deine Anwesenheit vor Gottes Thron beständig sein, im Gebet, damit du dort bei Gott ein guter Bekannter bist. Tritt mit Zuversicht und Freudigkeit vor Gott, rede mit ihm und höre auf ihn, damit du weißt, wie du zu leben hast. Vielleicht fragt sich der eine und andere: Wie soll ich denn bekannt machen Gottes Weisheit? Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwie zu unsichtbaren Wesen anfangen zu reden. Dann würden uns die Menschen ja auch langsam für ein bisschen vielleicht verrückt halten. Das Interessante hier ist, und das ist wieder eine Beobachtung wert: Gott sagt, dass durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Das ist passiv. Es ist nicht ein aktiver Aufruf, etwas zu tun. Ist euch das aufgefallen beim Lesen? Es lohnt sich zu beobachten. Hier steht nicht, Paulus sagt, und deswegen sollt ihr als Gemeinde jetzt der Himmelswelt die Gottes Weisheit bekannt machen. Sondern durch euch wird es bekannt gemacht werden, soll bekannt gemacht werden. Es möge so passieren, würde man eher sagen, weil das ein Konjunktiv noch dazu ist. Und ich würde Folgendes sagen: Um das wirklich gut auszuleben und Gottes Weisheit bekannt zu machen, musst du als allererstes wissen, wer du bist, was du in Christus bist und was du in Christus hast. Und es gäbe dazu eine gute Aufgabe, die würde ich euch gerne mal tatsächlich geben. Habe ich mir nicht ganz ausgedacht, sondern abgeguckt. Nehmt den Epheserbrief und lest mal die ersten 2 oder 3 Kapitel und schreibt alles raus, was ihr in Christus seid und was ihr in Christus habt. Nur wenn wir wirklich wissen, wer wir in Gott sind und was wir in ihm haben, kannst du dieses erfüllte, glückliche Leben in Christus führen. Unabhängig von den Umständen. Und das sieht die Engelwelt genauso wie deine Mitmenschen um dich herum. Und mindestens die Engel Gottes werden Gott ehren und preisen dafür. Sie stehen vor Gott, sie können ihn viel besser anbeten und loben als du und ich. Und das ist dein Auftrag. Wir wollen festhalten: In Epheser 3, 8 bis 13 wird der Gemeinde der Auftrag gegeben, die Weisheit Gottes den Engelwelten bekannt zu machen. Den dämonischen und auch den Engeln Gottes. Das Erste, was wir brauchen, ist eine fundierte Ausbildung. Lerne Gottes Ratschluss immer mehr kennen und schaue auf die Reichtümer, die du in Christus hast. Die Engel schauen auf die Gemeinde Gottes ganz besonders, auf jeden Einzelnen. Und für diesen großen Auftrag solltest du viel von der Freiheit Gebrauch machen, mit Zuversicht im Gebet vor Gott zu treten. Wir werden beobachtet. Du persönlich wirst beobachtet. Gottes Auftrag ist so eindeutig. mache seine vielfältige Weisheit bekannt. Amen. Wir wollen dann noch einmal aufstehen und miteinander beten. Himmlischer Vater, ich habe den Eindruck, dass ich von dieser Großartigkeit und der Vielfältigkeit von deiner Weisheit nur so wenig weiß. Ich habe den Eindruck, dass ich von diesem Ratschluss, den du hast, von dieser Tiefe dessen, was du alles beschlossen hast und was ich in dir habe und in dir bin, noch so wenig weiß. Aber ich möchte mehr davon erfahren. Und ich möchte gerne jemand sein, der in diesem Bewusstsein, was ich in dir bin und habe, auch ein Leben führe, das dich verherrlicht. Ein Leben in der Gemeinde mit meinen Geschwistern zusammen, was deine Weisheit bekannt macht in den Himmelswelten und auch in der Umgebung bei uns herum. Ich bitte dich, dass du uns allen diesen Wunsch ins Herz legst, deine vielfältige Weisheit bekannt zu machen. Dass durch unser Leben, durch unser Lieben, durch unser Füreinander und Miteinander als Gemeinde, als neue Schöpfung und neue Einheit, so verschieden wir auch immer sein mögen, dass dadurch diese Weisheit von dir und dein großes Werk bekannt gemacht wird, überall in der ganzen Welt, unsichtbar und sichtbar. Das ist eine Bitte, die ich an dich habe, Vater. In Jesu Namen weiß ich, dass ich frei zu dir beten darf, dass ich davon Gebrauch machen kann, direkt zu dir zu kommen als dein Kind, ohne einen menschlichen Mittler, außer diesem einen Menschen, Jesus Christus, deinen Sohn, in dessen Namen wir immer wieder zu dir beten. Und ich bin dir dankbar, dass ich ein Teil dessen sein darf, womit du so etwas Großartiges tust. Nicht nur ich habe hier Geschwister und wir haben hier eine Gemeinde. Gläubige Geschwister, auch außerhalb von unserer Gemeinde, sind hier an unserem Ort gläubige Geschwister, mit denen wir zusammen eine geistliche Einheit bilden, um dich zu verherrlichen. Leider ist diese Verherrlichung durchaus oft gestört durch unser menschliches Verhalten. Aber ich will dich bitten, dass du uns führst, dass wir gemeinsam mit allen Gläubigen dich wirklich verherrlichen und deine Weisheit, die du in die Gemeinde hineingelegt hast, auch wirklich bekannt machen. Verherrliche deinen Namen durch uns. Amen.